Anton, und heute mal zur Abwechslung einen Politikkrimi.
Aber Friederike, das ist doch kein Thema für uns.
Vielleicht doch. Es geht hier nicht um Rüstungsexport. Es geht hier um Technologietransfer in Zusammenhang mit geheimen Projekten fürs Militär. Du hast recht, Frieda, Militär gehört abgeschafft. Aber genauso müssen Rüstungsexporte und eben auch Technologietransfer fürs Militär abgeschafft werden.
Dann ist sowas doch ein Thema für uns. Also, um was geht es dabei?
Der 31-jährige amerikanische Wissenschaftler Shane Todd, der am staatlichen Institute of Microelectronics in Singapur auf dem Gebiet von Halbleitern, insbesondere Galliumnitriden, gearbeitet hat, wurde am 24. Juni 2012 in seinem Apartment in Singapur tot aufgefunden. Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte er sich erhängt.
Galliumnitride, was ist denn das?
Es ist ein Stoff, der besonders in der Kommunikationstechnik für zivile und militärische Anwendung gebraucht wird und an dem die chinesische Firma Huawei interessiert war.
Also wieder ein Dual-Use-Stoff.
Richtig, Anton. Die Eltern von Todd glaubten aber dem Polizeibericht nicht und reisten nach Singapur, um sich selbst zu überzeugen. Aber dort konnten sie nur feststellen, dass der Polizeibericht wenig glaubhafte Informationen enthielt. So hatte die Polizei einen schweren Wandhaken erwähnt, an dem sich Todd festgebunden hatte. Aber in dem entsprechenden Raum war kein solcher Haken. Und es waren auch keine Spuren von einem früher dort befindlichen Haken vorhanden.
Kurz, die Eltern glaubten nicht an den Selbstmord.
Ja, so ist es. Sie glauben, dass er wegen seines Wissens auf dem Gebiet der Galliumnitride von interessierter Seite aus dem Weg geräumt worden ist.
Von interessierter Seite?
Nun ja, es war vielleicht eine wichtige Erfindung für Verwendung bei Kriegswaffen, die China für sich behalten wollte.
China? Vielleicht ja auch die USA.
Die haben ja zurzeit genug Ärger mit Nordkorea. Obwohl ja sogar China dem neuen Embargo gegen Nordkorea zugestimmt hat.
Immerhin drohen die Nordkoreaner immer zu den USA mit einem Atomangriff auf Hawaii und sogar auf das amerikanische Festland. Das mögen ja erstmal leere Drohungen sein, aber so ganz abwegig sind diese Drohungen ja nicht. Die Nordkoreaner haben ja schon mit Atomtests und mit Raketen über größere Strecken bewiesen, dass sie dazu in der Lage sind.
Sie sind in der Lage, mal eine Rakete abzuschießen, die dann nur irgendwo ins Meer fällt.
Da bin ich aber nicht sicher.
Der Westen beobachtet Nordkorea sehr genau. Da gibt es einmal häufige Militärparaden mit völlig veraltetem Gerät. Alten Panzern, alten Kanonen aus dem Ostblock. Alte U-Boote aus dem Zweiten Weltkrieg werden bei Seemanövern gezeigt.
Vielleicht halten Sie die neuen Sachen nur zurück?
Das Land wird ständig von westlichen Aufklärungsflugzeugen überflogen, die auch die Möglichkeit haben, Luftproben zu entnehmen und jede Veränderung festzustellen. Dort wird keine Rakete gestartet, die dem Westen verborgen bleibt.
Aber Sie könnten doch genauere Steuerungstechnik für die alten Raketen entwickeln.
Wie das? Das Embargo schließt doch den Import von derartigen Gütern aus. Und Sie selbst haben doch keine Möglichkeit, Ihre Elektronik weiterzuentwickeln. Aber auch das würde durch den westlichen Geheimdienst bemerkt werden.
Und wenn diese nordkoreanischen Diktatoren nun doch einen Angriff planen, vielleicht auf Südkorea?
Da haben die Streitkräfte Südkoreas und die USA einen gemeinsamen Einsatzplan für den Fall militärischer Provokationen entwickelt und kürzlich auch unterschrieben.
Und was sieht der vor?
Das wurde nicht bekannt gegeben, auch nicht, was als Provokation verstanden werden soll. Aber Militärs aus Südkorea deuteten an, dass die USA ihrem Bündnispartner auch bei begrenzten Konflikten beistehen würden. Immerhin haben die USA in Südkorea 28.500 Soldaten als Abschreckung gegen das kommunistische Nordkorea stationiert.
Ja, sag mal, Friederike, hast du denn vollständig vergessen, dass du mich letztes Mal auf eine große Reise geschickt hast?
Große Reise? Ich dich geschickt?
Ja, genau das, geschickt. Und ich war sogar dort.
Hast du das auch richtig verstanden? Wo bist du denn hingefahren?
Ich war in Dresden, im Museum.
So, so, in Dresden im Museum. Und da habe ich dich hingeschickt?
Na klar, in das Militärhistorische Museum der Bundeswehr, in die dortige Ausstellung.
Über Stalingrad. Wir hatten doch gerade den 70. Jahrestag von dieser Schlacht, dass ich das vergessen habe.
Ich bin da an einem Donnerstag hingefahren. Das ist von hier aus ganz einfach. Du fährst mit dem Regionalexpress bis Halle an der Saale. Von dort kannst du mit einem Intercity in etwa 1,5 Stunden Dresden erreichen.
Klingt wie eine schnelle, interessante Fahrt.
Hast du eine Ahnung? Von Nordhausen nach Halle fährst du durch das Randgebiet des Harzes mit Bergen und Schnee. Das ist interessant. Aber dann kommt zwischen Halle, Leipzig und Dresden sowas wie ein Flachland. Eine recht langweilige Strecke.
Und in Dresden? Hast du das Museum gleich gefunden?
Auf dem Ausstellungsprospekt steht zwar die Haltestelle, wo ich aussteigen sollte, sogar die Straßenbahnlinien. Wenn aber die Endhaltestelle der Linie 8 nicht angegeben ist, weißt du nicht, in welche Richtung du fahren sollst.
Da musst du halt fragen.
Ja, und das war einfach, weil auf der Haltestelle zwei uniformierte Auskunftspersonen herumliefen und mir bereitwillig Auskunft gaben.
Also keine Probleme.
Doch, aber erst an der Ankunftshaltestelle Stauffenbergallee. Du steigst aus und schaust dich nach einem Schild um, das dir die Richtung zum Museum angibt. Aber da siehst du nichts. Du fährst einen Passanten, aber der weiß nicht Bescheid. Erst der Dritte zeigte mir den Weg, der diagonal durch eine Parkanlage zu einem großen Gebäudekomplex führt. Dort ist auch das Museum der Bundeswehr untergebracht.
Und dann warst du wahrscheinlich schnell in der Ausstellung.
Ja, nachdem ich meinen Eintritt von 5 € bezahlt und meinen Anorak an der Garderobe abgegeben habe, ist wie ein ganz normales Museum.
Aber doch nicht von der Ausstellung her.
Nein, es handelt sich um die 6. Armee und um die Schlacht um Stalingrad 1942, die einem in Bild und Ton nahegebracht wird. Und wie die Zeitung geschrieben hat, es wird nichts verschwiegen. Zum Beispiel das Massaker von Babin Jar 1941, also ein Jahr vor Stalingrad. Auch dieses Massaker wird erwähnt, weil die 6. Armee auch dort teilgenommen hat.
Was war denn da ein Kriegsverbrechen?
Es war in der Nähe der ukrainischen Stadt Kiew. Nachdem die 6. Armee und die Einsatzgruppe C der SS unter SS-Standartenführer Paul Blobel in Kiew einmarschiert waren, wurden Ende September 1941 innerhalb von 36 Stunden 33.771 Juden in der Schlucht von Babin Jar durch Maschinengewehre und Maschinenpistolen erschossen.
Und? Wurden die Schuldigen nach dem Krieg bestraft?
Ja, dieses Massaker war einer der Anklagepunkte in den Nürnberger Prozessen. Die sowjetische Anklage legte schriftliche Dokumente über Exhumierungen vor. Paul Blobel wurde des Mordes an 60.000 Personen für schuldig gesprochen, zum Tode verurteilt und 1951 in Landsberg gehängt.
Paul Blobel war von der SS. Und was geschah mit den Beteiligten der Wehrmacht?
Keiner der Wehrmachtsoffiziere, die sich an Vorbereitung, Durchführung und Vertuschung des Massakers beteiligt hatten, musste sich vor Gericht verantworten.
Und wieso das?
Anscheinend sind Soldaten tabu und werden nicht vor ihre Taten zur Rechenschaft herangezogen.
Wurde in der Ausstellung überwiegend von Offizieren berichtet oder auch von einfachen Soldaten?
Dort waren eine Reihe von Feldpostbriefen ausgestellt, viele davon von einfachen Soldaten, sowohl von deutschen als auch von russischen. Obwohl nur ein Teil der russischen Briefe übersetzt war, konnte man doch bei beiden Seiten sehen, sie wollen gesund in die Heimat zurückkehren und viele können den Sinn des Krieges überhaupt nicht verstehen.
Auf beiden Seiten?
Ja, auf beiden Seiten. Wer soll denn auch den Sinn eines Krieges verstehen? Die Menschen könnten sich doch auch auf andere Weise einigen, ohne Krieg.
Ja, Anton, das könnten sie.
Und warum tun sie es nicht?
Die meisten Menschen betrifft es nicht direkt. Und dann ist es ihnen scheißegal. Hast du noch mehr in der Ausstellung gesehen?
Ja, Friederike. In einer getrennten Halle werden die Großgeräte des Militärs ausgestellt, also Artilleriegeschütze, Minenwerfer und sogar ein Panzer.
Sicher ein kleinerer Panzer, ein großer passt doch gar nicht in ein normales Gebäude.
Es ist aber kein normales Gebäude. Es sieht so aus, als ob sie da früher mal Panzer oder ähnliches gebaut hätten. Aber dieser Panzer ist was Besonderes.
Aber Anton, wie kann ein normaler Panzer etwas Besonderes sein? Das geht doch gar nicht.
Doch, hier ist es so. Der Panzer wurde im September 1942 in Plauen in Vogtland gebaut und Ende Oktober 1942 nach Tobruk in Nordafrika transportiert. Aus unbekannten Gründen blieb der Panzer aber im Hafen von Tobruk stehen und wurde später von britischen Truppen übernommen.
Na, alles nichts Besonderes.
Doch, es handelt sich um den Panzer 410 und jemand hat ihm einen Namen gegeben, und zwar Friederike. Es ist groß auf dem Kanonenrohr aufgemalt. Ein Panzer, der nie im Einsatz war und der Friederike heißt. Ist doch ein seltsamer Zufall.
Na Anton, jetzt hast du mir aber einen Bären aufgebunden.
Kannst ja hinfahren und dich überzeugen. Sag mal, Friederike, wo ist Frieda? Die haben x-mal Militär gesagt und Frieda hat sich nicht gerührt. Das verstehe ich nicht.
Ach, weißt du, Anton, seit es draußen schneit, hat Frieda ganz schlechte Laune. Entsinnst du dich, Anton, am Beginn des Bürgerkrieges in Jugoslawien wurde die Stadt Vukovar völlig zerstört und etwa 1100 Zivilisten und später noch einmal mehr als 200 Kroaten wurden getötet.
Ja, der größte Teil der Bevölkerung floh und lebte dann in mehreren Flüchtlingslagern im Raum Zagreb.
Inzwischen ist Vukovar eine Stadt mit 34,9% serbischer Bevölkerung. Nach der kroatischen Verfassung ist damit Vukovar verpflichtet, alle amtlichen Schilder zweisprachig zu beschriften, also in lateinischen und in kyrillischen Buchstaben.
Das werden aber die Kroaten nicht wollen, obwohl es im alten Jugoslawien ja gang und gäbe war.
Ja, in diesem Streit geht es sehr emotional zu, zumal die nächste Wahl in Vukovar im Mai diesen Jahres stattfindet. Besonders die rechtsnationale HDZ und ihr Chef loben Vukovar als heilige kroatische Stadt. Dort gibt es auch heute noch parallele Welten mit getrennten Schulen, getrennten Läden und getrennten Freizeiteinrichtungen.
Fragen sich vielleicht auch getrenntes Militär?
Frieda, bist du aufgewacht? Getrenntes Militär in Vukovar? Anton, du spinnst wohl. Du weißt doch, Militär gehört abgeschafft.